Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Dobbertin, Nebelschütz oder Rathenow. Vielleicht klingelt etwas bei diesen Namen in Ihren Ohren, aber Sie wissen sie nicht genau zu verorten. Es sind kleine Gemeinden in Ostdeutschland. Sie sind seit der Wende vielen verschiedenen Veränderungen ausgesetzt. Eine schrumpfende und immer älter werdende Bevölkerung, wegbrechende Arbeitsplätze. Ergo weniger Einnahmen für die öffentlichen Kassen. Und damit sind sie nicht allein. Bald könnte das auch immer mehr Gemeinden im Rest der Republik betreffen. Es sei denn, sie werden kreativ. Wie können Kommunen neues, anziehendes öffentliches Leben schaffen? Und was müssen sie selbst dafür in die Hand nehmen? Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zeigt, wie einige ostdeutsche Kommunen steten Wandel meistern und Vorbild sein können. Wie? Das hören wir jetzt von Magdalena Schmude.
Ronny Freier ist Professor für öffentliche Finanzwirtschaft und Haushaltsrecht an der Technischen Hochschule Wildau, südöstlich von Berlin. Aufgewachsen ist der Betriebswissenschaftler aber in Rathenow im Havelland. Sympathische brandenburgische Provinz mit viel Natur und tollen Seen, wie er selbst sagt. Aber wie so viele in seiner Generation zog es Ronny Freier nach dem Abitur weg aus Rathenow.
Wenn man in den 90er Jahren, Anfang der 2000er durch Rathenow gegangen ist, dann hat man das eben auch gemerkt. Ja. Viele ältere Leute, die auch so ein bisschen traurig waren, viele Enkel, die nicht mehr in der Stadt wohnen. Ja. Aus meinem Abiturjahrgang sind vielleicht 5 oder 6 Personen überhaupt in Rathenow verblieben. Und Rathenow insgesamt ist um 27% geschrumpft.
Eine Folge der Abwanderung? In Rathenow stehen seit den 1990er Jahren viele Wohnhäuser leer, auch im Zentrum. Die Veränderung prägt das Stadtbild.
Kann sich vielleicht jeder so im Kleinen vorstellen, ne? Wenn am Marktplatz die beliebte Bäckerei verschwindet oder die Apotheke nicht mehr da ist, hat man so ein ungünstiges Gefühl im Magen. Und jetzt stellen Sie sich vor, da werden 3, 4 Wohnblöcke einfach weggerissen und ohne Ersatz gestrichen. Dann ist da einfach eine Grünfläche, die nicht genutzt wird. Das hat schon echte Lücken in der Stadt hinterlassen.
Der demografische Wandel und seine Spuren. Damit hat sich auch die Soziologin und Geografin Susanne Dähner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung beschäftigt. Für die Studie von Umbrüchen und Aufbrüchen, wie ostdeutsche Kommunen steten Wandel meistern, suchten sie und ihre Mitautorinnen nach Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die den Veränderungen mit besonderen Ideen begegnen. Das Ziel? Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen.
Wir haben uns ostdeutsche Kommunen angeguckt, wie sie in den letzten 30 Jahren mit den diversen Umbrüchen, Transformationen, großen Aufbrüchen umgegangen sind und ob da vielleicht eine besondere Art von Kompetenz oder Strategien entstanden sind, weil im Osten sehen wir gerade, wenn wir auf die demografischen Veränderungen schauen, der demografische Wandel ist dort besonders weit schon vorangeschritten.
Susanne Dähner und ihre Kolleginnen fanden 12 ostdeutsche Kommunen, in denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und Ehrenamtliche Strategien gefunden haben, um mit dem Wandel möglichst gut zu leben. Zum Beispiel Weißwasser, eine kleine Gemeinde in der Lausitz, die durch den Rückgang des Braunkohlebergbaus stark von Abwanderung betroffen ist.
Die sind total agil und machen ganz, ganz viel und trotzdem ist es noch nicht die blühende Landschaft, die man sich dann aus diesen Handeln vielleicht erhofft, sondern viele kleine Schritte und trotzdem stecken sie nicht den Sand in den Kopf, sondern haben einen sehr, sehr aktiven Bürgermeister, der viele Leute sich mit ins Boot holt, auch mit anderen Kommunen sich da zusammenschließt in der Region. Die haben die Lausitzrunde gegründet, ein Bündnis von 58, glaube ich, Kommunen aus der Lausitz, die jetzt sagen, wir müssen gemeinschaftlich unsere Interessen hier vertreten. Wenn jetzt hier auch die Kohle geht, wir auch Fördermilliarden hier in die Region fließen, dass wir auch schauen, dass die sinnvoll eingesetzt werden, dass die dem zugutekommen, was hier wirklich für die Zukunft auch der Region wichtig ist und die Region voranbringt.
Sich Verbündete zu suchen, das ist eine Strategie, um mit den Herausforderungen umzugehen, sagt Susanne Dähner. So lassen sich knappe Ressourcen wie Personal, Zeit und Geld bündeln und effizienter nutzen. Mit Erfolg. In der Lausitz gibt es mittlerweile wieder mehr Jobs, die vom Braunkohlebergbau unabhängig sind. Kleinere Unternehmen mit regionaler Produktion, aber auch Organisationen, die den Strukturwandel begleiten. Eine andere Strategie? Familienfreundlich werden.
Familien die Kinder haben und Familien sind auch, wenn sie dann umgezogen sind, dann Menschen, die meistens dann auch bleiben, also dann nicht mehr alle 2-3 Jahre dann weiterziehen, sondern man sie dann auch für eine Weile hat. Familien sind auch insofern interessant, weil die Eltern dazu sind im typischen erwerbsfähigen Alter, sind einerseits Steuerzahler, aber auch Fachkräfte für Regionen. Also Familien sind für Kommunen sehr erstrebenswert.
Alle 12 für die Studie untersuchten Kommunen haben entsprechende Konzepte entwickelt, um für Familien attraktiv zu werden. Eine Strategie, die sich auszahlt.
Nebelschütz in Sachsen, eine sehr kleine Gemeinde, die haben sich das übergeordnete Ziel der Enkeltauglichkeit auf die Fahnen geschrieben, anhand dessen sie alle ihre Maßnahmen umsetzen, der Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit und damit auch erfolgreich sind und Leute anlocken und inzwischen sogar eine Warteliste haben für Zuzügler, also für potenzielle neue Bewohner.
Doch selbst wenn es gelingt, für jüngere Neubürger attraktiv zu werden, auch für die älter werdende Bevölkerung vor Ort müssen Lösungen gefunden werden, sagt Susanne Dähner.
Es gibt zum Beispiel die Gemeinde Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben schon vor einigen Jahren so ein Projekt, das heißt Dorf im Dorf, wo sie Wohnungen gebaut haben, kleinere Wohnungen für ältere Leute, die dann aus ihren größeren Häusern ausziehen wollen und dort, weil sie es einfach im Alter nicht mehr bewirtschaften können, weil es nicht barrierefrei ist, weil es einfach zu viel ist und aber gerne vor Ort bleiben wollen.
Einfallsreichtum zahlt sich aus. Und im besten Fall lassen sich mit einer einzelnen guten Idee sogar gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Das zeigen Schlöben in Thüringen und Nebelschütz in Sachsen.
Zwei kleine Gemeinden, die sehr früh sich dem Thema Nachhaltigkeit, Energiewende gewidmet haben und so eigene autarke nachhaltige Energiegewinnung, wo sie das eigenen Ort mit auch versorgen. Also es schaffen einerseits also lokal Energie zu erzeugen über Windkraft, über Solarenergie und dann lokal auch der Strom quasi Genossenschaftsmitglieder, die Bewohner, die Genossenschaftsmitglieder sind, ihre Energie zum Heizen, für den Strom darüber beziehen und also man einen so einen lokalen Kreislauf hat und Einnahmen generiert.
In Nebelschütz hat die Gemeinde dagegen freie Flächen gekauft, die sie Unternehmen als Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen und Flächenversiegelung anbietet.
Die dann zu einer Streuobstwiese umgebaut wird, wo ökologische Landwirtschaft drauf gemacht, wo renaturiert wird, alte Wasserläufe. Und auch dadurch kann die Gemeinde gleichzeitig Geld einnehmen.
Insgesamt 6 sogenannte Megatrends, denen die Kommunen sich stellen müssen, beschreiben Susanne Dähner und ihre Mitautorinnen. Herausforderungen und Chancen zugleich. Neben dem demografischen Wandel und dem Wandel der kommunalen Wirtschaft und Finanzen gehören der Trend zur Wissensgesellschaft, die Digitalisierung und der Klimawandel dazu. Aber auch die Bedeutung von Engagement und Teilhabe der Menschen vor Ort sei nicht zu unterschätzen.
Es hängt ganz viel an den handelnden Personen, an den Leuten, die da am Ruder sind, die da irgendwie versuchen, was zu stemmen, sich Mitstreiter suchen, gucken können, wo kriege ich vielleicht Gelder her, wo kriege ich Leute her, die mit mir an einem Strang ziehen, wo kriege ich Unterstützung her? Was sind Ansätze? Wo kriege ich auch Ideen her?
Dieser Zugang sei aber keine spezifisch ostdeutsche Eigenschaft, glaubt die Soziologin.
Die Vielzahl von Herausforderungen oder diese Aufgaben, die auch groß waren und die man irgendwie, mit denen man schnell umgehen musste, hat zu einer Art von Pragmatismus tatsächlich auch geführt in den Rathäusern bei den Verantwortlichen, die einfach gesagt haben, ja, wir müssen das angehen und wo wir gesagt haben, das ist auch was man sagen, dass man sich bundesweit, egal ob Ost oder West, abgucken kann.
Auch in Ronny Freyers Heimatstadt Rathenow haben sich die Dinge inzwischen positiver entwickelt. Die optische Industrie, die als stärkster Wirtschaftszweig der Region nach der Wende stark geschrumpft war, ist neu in Fahrt gekommen. Und seit der Bundesgartenschau im Jahr 2015 kommen wieder mehr Touristen in die Region. Zu diesem Anlass bemalte auch der Fassadenkünstler Marco Prosowski verschiedene leere Flächen in der Stadt mit großflächigen Naturmotiven.
Eben genau da, wo diese Häuser verschwunden sind, sind diese Fassaden bemalt worden. Die sind also nicht gefüllt, die Lücken, aber sie sind nicht mehr so sichtbar. Ja?
Am Anfang sei er skeptisch gewesen, erzählt Ronny Freier. Wurde hier nicht nur mit viel Farbe ein Problem übermalt?
Aber wenn man dann mehrfach durch die Stadt geht, es bewirkt schon etwas. Ja, wenn da sozusagen nicht nur eine leere Hauswand ist, sondern einfach ein tolles Bild mit einer tollen Perspektive. Und wichtiger sind natürlich die Arbeitsplätze, die entstehen, der Tourismus, der die Region befördert. Aber es ist eben ein Beitrag dazu, dass die Würde der Stadt wiederhergestellt wird, dass die Menschen sich wieder wohlfühlen in der Innenstadt, dass man eben gerne in die Innenstadt geht, dass auch die Geschäfte, die dort sind, gerne besucht werden. Und insofern finde ich es am Ende gelungene Stadtpolitik.
Die Geschichte von Ronny Freier und auch eins der beschriebenen Kunstwerke findet sich in dem Sammelband Traumaland, der morgen erscheint. In dem Buch schreiben fast 50 Autorinnen und Autoren aus Ost und West darüber, wer wir sind und sein könnten.